Herzlich willkommen zur Magazinsendung des Sozialforums Dortmund. Mein Name ist Evelyn Böhm und ich freue mich, Sie auch in diesem Monat begrüßen zu dürfen. Eigentlich wollte ich heute einen Bericht über Karstadt Dortmund bringen. Denn ich habe gehört, dass jede Filiale für sich selbst verantwortlich ist. Belastbare Zahlen habe ich aber weder von Verdi noch von der Filialleitung bekommen. Die Mitarbeiter, die ich angetroffen habe, waren sehr angetan von der Idee. Aber die Zuständigen waren nicht erreichbar. Aber uns gehen trotzdem die Themen nicht aus. Wir berichten heute über Nazis in Dortmund, den Mieterverein, den Frauentag, Ekelhäuser in der Nordstadt, Hartz IV.
Im Mieterverein Dortmund und Umgebung ging Ende Februar eine Ära zu Ende. Nach fast 25 Jahren ging Helmut Lierhaus, der wohnungspolitische Sprecher des Mietervereins, in den wohlverdienten Ruhestand. Den meisten fällt zum Thema Mieterverein vermutlich zuerst einmal der Rechtsschutz ein. Den können Vereinsmitglieder erhalten, wenn sie Probleme mit ihrem Vermieter haben. Darüber hinaus mischt sich der Mieterverein aber auch immer wieder in die sozialpolitische und insbesondere die wohnungspolitische Debatte ein. Zuletzt mit einem bemerkenswerten Beitrag zum Thema Ekelhäuser in der Nordstadt. Der Mieterverein kooperiert unter anderem mit dem Arbeitslosenzentrum, der Verbraucherzentrale und dem Bund der Energieverbraucher. Dem Mieterverein und Helmut Lierhaus ist zum Beispiel auch die Rückerstattung zu verdanken, die DEW wegen überhöhter Gaspreise an ihre Kunden zahlt. Erreicht wurden auch bahnbrechende Vereinbarungen mit großen Wohnungsgesellschaften. Schlagzeilen machte 1992 ein Schlagstocküberfall auf Helmut Lierhaus. Damals sollten Luxusmodernisierungen in der Nordstadt durchgeführt werden. Die alten Mieter blieben auf der Strecke. Helmut Lierhaus unterstützte die Mieter tatkräftig. Dafür sollte er einen Denkzettel erhalten. Abgeschreckt hat ihn der Überfall jedoch nicht. Bei unzähligen Auseinandersetzungen mit Vermietern hat er Mietern zur Seite gestanden und die Gründung etlicher Mieterinitiativen und Mieterbeiräte mit Rat und Tat begleitet. Für seinen langjährigen und tatkräftigen Einsatz möchten wir uns bei Helmut Lierhaus auf diesem Weg herzlich bedanken. Seinem Nachfolger Tobias Scholz und dem Mieterverein wünschen wir weiterhin viel Erfolg.
Seit einigen Wochen schlägt die Debatte um die sogenannten Ekelhäuser in der Nordstadt hohe Wellen. Nicht nur der Bürgermeister will endlich durchgreifen. Der Mieterverein veröffentlichte dazu am 7. Februar eine Pressemeldung. Wir haben diese Pressemeldung des Mietervereins nur geringfügig verändert, damit wir sie Ihnen besser vorlesen können.
Verwahrloste Häuser in der Nordstadt. Der Mieterverein fordert mehr Sachlichkeit. Problemhäuser sind ein Problem der Eigentümer und nicht der Mieter und sonstiger Nutzer. In der Nordstadt soll endlich einmal durchgegriffen werden. Dieser Wunsch ist das Ergebnis der Aktivitäten und der Berichterstattung über sogenannte Ekelhäuser in der Nordstadt. Die Problemlagen der genannten Häuser, bisherige Versäumnisse und mögliche langfristige Abhilfen treten dabei in den Hintergrund. Insbesondere kann nicht davon gesprochen werden, dass Hauseigentümer durch Rumänen die ganze Häuser besetzt hätten, an notwendigen Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen gehindert werden. Es ist unbestritten, dass die Stadt bei Gefahrenzuständen für Leib und Leben eingreifen muss, gegebenenfalls auch Häuser räumen lassen muss. Es ist aber nicht Aufgabe der Stadt, handlungsunfähigen und unwilligen Hauseigentümern sprichwörtlich die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Erst recht taugen die Häuser und die darin teilweise hausenden und ausharrenden Menschen nicht zur Profilierung, wer am besten für Recht und Ordnung in der Nordstadt sorgen kann.
Ein Musterbeispiel ist das angeblich zurzeit durch mehrere Dutzend Rumänen besetzte Eckhaus Mallinckrodtstraße 317, Ecke Ewartstraße 1. Das Haus gehörte zum Bestand der Heinrich-Feldhoff-Stiftung. Diese Stiftung wurde unter den Augen der Stiftungsaufsicht in Arnsberg und Dortmunder Wohlfahrtsverbänden ausgeplündert. Und zwar durch den zwischenzeitlich wegen Unterschlagung von Mandantengeldern rechtskräftig verurteilten Rechtsanwalt Dr. Andreas Gerling. Als die Stiftungsaufsicht endlich eingriff, wurde es nicht besser. Die Gläubigerbanken, darunter auch die Stadtsparkasse Dortmund, setzten 2004 den Immobilienpleitier Hans-Georg Hovermann und seine Firma Grundtransfer als Verwalter ein. Vollmundigen Ankündigungen folgten selbstverständlich keine Taten. Stattdessen wurde der Bestand verkauft, überwiegend an eine andere Pleitefirma, die TDS Immobilien- und Finanzierungsvermittlung GmbH, des Dortmunder Vedat Akman. Es kam zur Androhung von Energie- und Wassersperrungen, die der Mieterverein Dortmund jeweils abwenden konnten. Immer mehr Mieter zogen aus, die Häuser gingen in die Zwangsverwaltung. Vermietungen unter der Hand wurden zu einer festen Nutzungsform. Neuer Eigentümer ist seit knapp einem Jahr die Kuhleiner Property 33 GmbH in Gütersloh. Verwaltet werden die Häuser von der Promas Verwaltungsgesellschaft in Beckum. Die Promas verwaltet auch eine benachbarte Siedlung, die einmal der Dogevo und der in Konkurs gegangenen Janssen und Helbig Unternehmensberatung gehörte. Auch von der Kuhleiner Property 33 erwartet der Mieterverein keine nachhaltigen Sanierungsschritte. Bisher hat es nicht einmal belastbare Ankündigungen dafür gegeben. Es wäre Aufgabe der Stadt, sich ein Investitionskonzept vorlegen zu lassen, bevor städtische Ordnungskräfte Hilfestellung leisten.
Es gibt viele Beispiele heruntergewirtschafteter Häuser und vollmundiger Investoren, die sich nur an einer Leichenflederei beteiligt haben. Prekären Verhältnissen im Haus gehen immer prekäre Eigentumsverhältnisse voraus. Helmut Lierhaus vom Mieterverein sagt dazu:
Wenn Menschen das verwahrloste Niemandsland nutzen oder nutzen müssen, weil sie keine andere Möglichkeit haben, ist ihnen das nicht vorzuwerfen. Kritikwürdig ist allein das jahrelange Wegsehen von Behörden und das Umschlagen in populistische Hyperaktivitäten.
Куда попали вы, в Каир или в Афины? Где вы теперь, в Париже или Баку? Быть может быть, в равнинах Аргентины, в Европу грузите маис, вино, муку.
Der 15. März ist der internationale Tag gegen Polizeigewalt. Dass dies auch hierzulande ein Problem ist, zeigte sich zuletzt am 19. Februar in Dresden. Nach Ende der Proteste gegen den dortigen Nazi-Aufmarsch stürmte die Polizei am Abend das Gebäude, in dem das Bündnis Dresden Nazifrei sein Pressebüro hatte. Unter anderem wurden Türen eingetreten und Türrahmen herausgerissen, obwohl etliche Türen gar nicht abgeschlossen waren. Alle zufällig im Gebäude anwesenden Personen wurden verhaftet und erst am nächsten Tag wieder freigelassen. Eine rechtliche Grundlage für diesen Überfall gibt es nicht. Lediglich für einen Jugendhilfeverein, der seine Räume in dem Gebäude hat, soll es einen mündlichen Durchsuchungsbeschluss gegeben haben. Durchsucht und demoliert wurde aber das gesamte Gebäude, darunter ein Büro der Linkspartei, eine Anwaltskanzlei und eine Privatwohnung. Gestürmt, demoliert und beschlagnahmt. All das ohne jegliche Rechtsgrundlage. Aber auch in Dortmund gibt es Gewalt von Seiten der Polizei. So verstarb im Juni 2010 ein türkischer Mitbürger in Dortmund an den Folgen des Pfefferspray-Einsatzes eines Polizeibeamten. Die uniformierten Schläger werden so gut wie nie zur Rechenschaft gezogen. Deshalb ruft die antifaschistische Jugend Dortmund zu einer Demonstration gegen Polizeigewalt auf. Start ist am 15. März um 15 Uhr am Hauptbahnhof.
Мальчик создан, чтобы плакать, мама, чтобы петь.
Am 28. März 2005 wurde der Punker Thomas Schulz von einem Neonazi ermordet. Inmitten der U-Bahn-Station Kampfstraße in der Dortmunder Innenstadt wurde Thomas von dem damals 17-jährigen Sven Karlin niedergestochen. Noch am selben Abend erlag Thomas im Krankenhaus seinen Verletzungen. Das Dortmunder Antifa-Bündnis erinnert an die Tat mit einer Kundgebung am 28.03. um 18.30 Uhr an der U-Bahn-Station Kampfstraße. Und außerdem mit einer Demonstration am Samstag, den 2. April. Beginn der Demo ist um 16 Uhr am Hauptbahnhof.
Ja, Nazis in Dortmund. Dieses Thema verliert leider immer noch nicht an Aktualität. Unter dem Titel Dortmunder Zustände hat jetzt die Antifaschistische Union Dortmund eine interessante Studie hierzu herausgebracht. In dieser Studie geht es um einen Überblick über die extreme Rechte in Dortmund, eine Bestandsaufnahme sowie Einschätzungen der weiteren Entwicklung für dieses Jahr. dass Nazis regelmäßig in der Innenstadt oder vor Schulen Flugblätter verteilen und immer wieder Aufmärsche und Kundgebungen durchführen, haben wir ja alle schon mitbekommen. Auch, dass sie sich im ehemaligen Neonazi-Laden Buy or Die auf der Rheinischen Straße ein sogenanntes nationales Zentrum eingerichtet haben, ist vielen von uns nicht mehr neu. Aber wussten Sie auch, dass sich hier Dennis Giemsch, der Führungskader der örtlichen Neonazi-Szene, seinen Internetversandhandel mit öffentlichen Fördermitteln zur Existenzgründung aufgebaut hat? Als er die Förderung beantragte, war er längst ein stadtbekannter Neonazi, der braune Aufmärsche angemeldet hat und für Flugblätter verantwortlich zeichnete. Auch in den Medien war er zu diesem Zeitpunkt bereits als eine der Führungspersonen der autonomen Nationalistinnen bekannt. Dieser hauseigene Internetversandhandel dient den Nazis einerseits als finanzielle Einnahmequelle und andererseits als Plattform, über die sie ihre Propaganda, Szenekleidung usw. so einem breiten Spektrum innerhalb der Szene zugänglich machen können. Da stellt sich mir doch spontan mal wieder die Frage über eine vernünftige Verwendung von Fördermitteln. Oder sehen Sie Ihre Steuerzahlungen hier etwa sinnvoll angelegt? Nicht nur durch solche Aktionen ist Dortmund leider schon seit längerem als die Neonazi-Hochburg in Westdeutschland bekannt. Auch in den bürgerlichen Medien wurde in den letzten Jahren vermehrt auf die besondere Bedeutung Dortmunds für die bundesweite Neonazi-Szene hingewiesen. Der braunen Parole "Dortmund ist unsere Stadt" müssen wir ein deutliches Nein entgegensetzen. Wir dürfen es nicht zulassen, dass eine derart menschenverachtende Ideologie wie die der Neonazis ihren Platz mitten unter uns beanspruchen will. Die Studie der Antifaschistischen Union Dortmund bietet Ihnen hierzu einen guten Überblick. Sie finden sie im Netz unter http://antifaunion.blogspot.de und natürlich auf unserer Webseite www.free.de/sofodo. Wem das zu schnell ging, Sie gucken auf unserer Webseite nach, da finden Sie alles. Und nicht vergessen, am 1. Mai geht's wieder los. Mit Bratpfannen und Kochlöffeln trommeln wir diese bösen Geister aus der Stadt. Treffpunkt ist der Westpark, Start um 14 Uhr.
Hier sind wir wieder mit dem zweiten Teil der Magazinsendung vom Sozialforum Dortmund. Mein Name ist immer noch Evelyn Böhm und ich freue mich immer noch, dass Sie da sind. Wenn man den gnadenlos schön gerechneten Zahlen des Arbeitsamtes einmal glauben will, gibt es aktuell auf jede offene Stelle 5 arbeitssuchende Personen. Die meisten davon müssen von Hartz IV leben. Da ist es nicht verwunderlich, dass ein ganz besonderer Wirtschaftszweig stetig wächst, die Armutsindustrie. Unter dem Vorwand, Gutes für die Ärmsten der Gesellschaft zu tun, lässt sich nämlich eine Menge Geld verdienen. Zu nennen wären da zuerst einmal die alteingesessenen Verbände wie zum Beispiel Arbeiterwohlfahrt und Caritas. Wie Pilze aus dem Boden geschossen sind in den letzten Jahren aber auch diverse Weiterbildungseinrichtungen. Und dann gibt es auch noch die Tafeln. Die wollen wir heute einmal näher betrachten.
Die Dortmunder Tafel wurde im April 2004 gegründet. Seitdem ist daraus ein beachtliches Unternehmen geworden, auch wenn es offiziell ein gemeinnütziger Verein ist.
Die Dortmunder Tafel besitzt mittlerweile ein eigenes Gebäude in der Nordstadt, 10 Fahrzeuge und insgesamt 8 Ausgabestellen. Pro Woche werden in Dortmund ca. 60 Tonnen Lebensmittel verteilt.
In den Genuss der Gaben der Tafel kommen in Dortmund Schulen, über 15 soziale Vereine und die 3000 glücklichen Bedürftigen, die einen Tafelausweis ergattern konnten.
Lediglich 4 Personen sind bei der Dortmunder Tafel fest angestellt. Einen Großteil der Arbeit erledigen die 400 ehrenamtlichen Mitarbeiter. Darüber hinaus gibt es bei der Dortmunder Tafel 24 Personen, die Sozialstunden ableisten müssen, und 48 Ein-Euro-Jobber.
Für jeden Ein-Euro-Jobber gibt es für die Tafel eine monatliche Aufwandsentschädigung von 500 Euro. Macht so nebenbei 24.000 Euro pro Monat. Alleine dafür, dass die Tafel so freundlich ist, die Leute zu beschäftigen.
Die Dortmunder Tafel gehört dem Bundesverband Tafel e.V. an. Es gibt 8 Grundsätze, die für alle Tafeln in Deutschland verbindlich sind. Die Internetauftritte der Tafeln sind durchweg professionell unter Beachtung der Corporate Identity gestaltet. Den Begriff Tafel hat sich der Bundesverband schützen lassen. Die Verwertung nicht mehr verkaufbarer Lebensmittel ist professionell organisiert.
Auch der Jahresbericht 2009 des Tafelbundesverbandes kommt als professionell gemachte Hochglanzbroschüre daher. Seitenweise Hochglanzfotos von glücklichen Tafelbesuchern und Mitarbeitern, deren schwere tatsächliche Lebenssituation mit keiner einzigen Zeile erwähnt wird. Das Ganze wirkt wie eine einzige Werbebroschüre für Metro, Mercedes-Benz und Co. Es ist unübersehbar. Die Tafel präsentiert sich als Premium-Marke.
Folgerichtig beginnt der Jahresbericht auch nicht mit Bekenntnissen zur Solidarität, sondern mit Wachstumserfolgsmeldungen. Beitritt der 800. Tafel, 500er Mercedes-Benz-Transporter, 6 Bundesverdienstkreuze und so weiter.
Das Ziel der Tafel-Markenstrategie sind nicht die Kunden, Arbeitslose, Alleinerziehende, Obdachlose, Rentner. Die brauchen keine Hochglanzbroschüren.
Zielgruppe sind ausschließlich die Spender. Die Spenderliste auf der Internetseite des Tafelbundesverbandes liest sich wie das Who is Who der Lebensmittelwirtschaft. Von A wie Aldi bis U wie Unilever. Per Klick auf die Firmenlogos gelangt man zu deren selbstlosen Gutmenschentaten.
An die Tafel zu spenden ist für ein Unternehmen eine durchaus lohnende Angelegenheit. Das spart enorme Entsorgungskosten, bessert das Image auf und steuerlich absetzbare Spendenquittungen gibt es auch noch dazu.
Um es ganz deutlich zu sagen, es spricht überhaupt nichts gegen die Weitergabe der nicht mehr verkaufbaren Lebensmittel.
Aber wie wäre es, wenn es wie beim Grünen Punkt organisiert würde, wo Wiederverwertbares aus dem Hausmüll wirtschaftlich genutzt wird, mit existenzsichernden Arbeitsplätzen für diejenigen, die dort arbeiten? Diesen Vorschlag machte die Hartz-IV-Plattform.
Wenn schon gute Taten, dann könnte die Wirtschaft auch einen Beitrag dazu leisten, dass diese guten Taten nicht nur in den eigenen Bilanzgewinnen ankommen, sondern vor allem bei denen, für die sie vorgeben, Gutes tun zu wollen.
Wenn das Fördern der Hartz-IV-Parteien tatsächlich ernst gemeint wäre, müssten die sich doch mit allen Mitteln dafür einsetzen, dass die Tafeln von Werbeplattformen für die Wirtschaft in eigenverantwortlich bewirtschaftete Unternehmen mit existenzsichernden Arbeitsplätzen umgewandelt werden.
Bei bundesweit über 800 Tafeln mit mindestens 1 Million Kunden wäre dies ein politisches Signal, das Arbeitslosenstatistiken nicht wie üblich schönt, sondern tatsächlich verbessert. Zum 100. Mal wird in diesem Monat der Internationale Frauentag begangen. Anlass für den Internationalen Frauenkampftag war die Kampagne zur Durchsetzung des Wahlrechts für Frauen. Hier und heute eine Selbstverständlichkeit. Eingeführt wurde das Wahlrecht für Frauen in Deutschland nach der Novemberrevolution 1918.
Der Frauentag wurde jedoch weiter begangen. Weitere große Erfolge der hiesigen Frauenbewegung waren dann 1949 die Verankerung der Gleichberechtigung im Grundgesetz, 1958 das Selbstbestimmungsrecht für Frauen und 1976 die Gleichstellung von Frauen im Familienrecht.
Von einer echten Gleichberechtigung sind wir aber immer noch meilenweit entfernt. Stichworte wären da zum Beispiel gleicher Lohn für gleiche Arbeit oder auch der immer noch verschwindend geringe Anteil von Frauen in Führungspositionen.
Genug Gründe also, um die Tradition des Internationalen Frauentags fortzusetzen. In Dortmund gibt es in diesem Jahr anlässlich des Frauentags gleich mehrere Veranstaltungen.
Am 5. März widmet die DASA in Dorstfeld ihre monatliche Themenführung der Arbeit von Frauen von 14 bis 15:30 Uhr.
Am 6. März gibt es um 11:30 Uhr in der St. Petrikirche eine interreligiöse Feier.
Am 8. März begehen die hauptberuflichen Frauenrechtsaktivistinnen den 100. Frauentag mit zahlreichen Vorträgen im Rathaus. Ab 15:30 Uhr Anmeldung erforderlich.
Am 12. März gibt es gleich zwei Demonstrationen.
Los geht es um 12 Uhr an der Münsterstraße auf der Höhe der Kirche. Die Demo unter dem Motto Brot und Rosen, her mit dem ganzen Leben, geht Richtung Katharinenstraße. Die Abschlusskundgebung ist oberhalb der Treppe gegenüber des Hauptbahnhofs.
Um 14 Uhr geht es auf der anderen Seite des Bahnhofs weiter. An der Steinwache startet um 14 Uhr eine Demo in Gedenken an die Streiterinnen für Frauenrechte, die Opfer des Faschismus wurden. Im Anschluss findet ab 18 Uhr eine Party im Kulturhaus Taranta Babu statt.
Und am 18. März findet in der Stadtteilbibliothek Dorstfeld ein Konzert- und Rezitationsabend unter dem Motto Starke Frauen statt, um 19.30 Uhr.
Die Termine, Links und weitere Einzelheiten können Sie wie immer auf unserer Webseite nachlesen. www.free.de/sofoto.
Die Sendung gemacht haben Petra Lieper, Sonja Domen und ich, Evelyn Böhm. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Und wenn Sie Fragen haben, gucken Sie auf unsere Internetseite www.fri.de/sofodo. Ciao.